Ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt jemand, der regelmäßig laufen geht, zusätzlich zweimal die Woche Krafttraining macht, dann braucht er keine Angst haben, dass er auf einmal 10 Kilo mehr Masse hat. Das wäre ein Wunder, ein genetisches Wunder. Also wenn er das merkt, dass das so funktioniert, dann würde ich den Sport wechseln.
In dieser Folge gehen wir mal etwas aus unserer Komfortzone raus und sprechen über Kraftsport. Genauer gesagt über Hypertrophietraining, also Muskelzuwachs durch Krafttraining. Warum wir LäuferInnen davon profitieren können, erklärt uns Professor Dr. Stefan Geißler, aka der YouTube-Fitness-Professor. Stefan forscht schon seit vielen Jahren zum Thema Hypertrophietraining und hat jede Menge neue, spannende wissenschaftliche Erkenntnisse für uns sowie Tipps rund um Kraftsport. Mit welchen Übungen wir unter anderem dem klassischen Runner's Knee und Fehlhaltungen von Schultern und Rumpf vorbeugen können, erfahrt ihr gleich im Podcast. Viel Spaß! Hallo liebe Leute, hier ist Elliot aus der Achilles Running Redaktion. Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge und zugeschaltet ist diesmal der Stefan. Willkommen hier bei uns, wie geht's dir?
Hallo Elliot, danke für die Einladung, mir geht's wunderbar, danke.
Super. Ich habe witzigerweise passend zum Thema gestern auch meinen Kraftsporttag gemacht und habe jetzt tatsächlich
sehr gut.
Ich habe jetzt tatsächlich extrem Muskelkater in den Armen.
Ja, das gehört dazu.
Ja, aber passt vielleicht gut zum Thema, dachte ich. Ich habe sozusagen eine kleine Feldstudie betrieben und ich freue mich, dass wir jetzt gleich tiefer ins Thema Hypertrophietraining einsteigen. Vorher gerne nochmal eine Runde Sekt oder Selters, wenn du Lust hast.
Immer gerne.
Ich stelle dir jeweils zwei Optionen zur Auswahl und du kannst gleich mal ganz spontan dich für einen entscheiden. Es sind insgesamt 7 Fragen. Mhm. Bist du ready?
Ich bin ready. Soll ich denn auch begründen oder mich nur entscheiden?
Ich würde dann nachhaken, wenn es...
Okay, ja. Alles klar.
Ja, super. Okay, erste Frage. Kraft oder Ausdauer?
Kraft.
Das ging aus der Pistole geschossen. Kurz- oder Langhanteln?
Lang, aber beides eigentlich. Aber okay. Wenn, dann eher lang wahrscheinlich.
Der Joker. Fitnessstudio oder Calisthenics Park?
Fitnessclub.
Okay. Kniebeuge oder Bankdrücken?
Auch schwer, aber Bankdrücken.
Okay. YouTube oder Instagram?
In YouTube.
Okay, das passt aber auch.
In YouTube.
Ja. Push oder Pull Day?
Ah, Push Day natürlich.
Okay, natürlich scheinbar.
Natürlich,
ist das,
ja. Es gibt nur einen. Montags, Monday ist Chess Day.
Und letzte Frage, ganzheitlich oder isoliert?
Nee, schon ganzheitlich.
Okay. Ja, es geht auf jeden Fall eindeutig um Kraftsport. Ich glaube, das haben jetzt unsere Hörer auch schon alle gemerkt.
Genau.
Ja. Wir sprechen ja heute über Hypertrophietraining. Und vielleicht fangen wir mal ganz kurz bei Null an. Und vielleicht kannst du uns mal erklären, was genau das eigentlich ist, um alle ZuhörerInnen mal abzuholen.
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, wir reden über Krafttraining. Ja, also es geht um Krafttraining oder wie die Engländer auch sagen, Resistance Training, also Widerstandstraining, was ich finde ein sehr treffender Begriff für die Materie ist. Und Widerstandstraining kann man natürlich so oder so gestalten und Hypertrophie meint jetzt einfach nur klassisch das Muskeldickenwachstum. Das heißt, wenn ich Kraft- oder Widerstandstraining mache mit dem Ziel, dass der Muskel auch entsprechend respondiert, das heißt also auch ein bisschen dicker wird, aus verschiedensten Gründen kann das ja das Ziel sein, dann würde man das klassisch als Hypertrophietraining beschreiben und das ist so eins unserer Hauptforschungs- oder einer unserer Hauptforschungsschwerpunkte. Das kurz und knapp zumindest.
Und ist der Begriff eigentlich neu? Ich habe das Gefühl, ich habe den jetzt erst in den letzten Jahren so wirklich vielleicht auch in den Medien mehr gehört. Wurde es jetzt erst kürzlich erfunden oder ist es einfach der Begriff, der jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommt?
Ja genau, das Phänomen der Hypertrophie kennt man schon sehr, sehr lange, ist in der Medizin schon seit Jahrzehnten bekannt, aber wird natürlich nicht nur auf die Skelettmuskulatur, sondern was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel meine Prostata weiter wächst, was sie ja lebenslang tut bei den meisten Männern, dann ist das auch eine hypertrophe Situation. Also das kann jedes Gewebe mehr oder minder betreffen. Es gibt auch hypertrophe Herzmuskeln, wo wir hier bei einem Läufer-Podcast sind. Wird jeder kennen, dieses Läuferherz. Und tatsächlich ist so in den vor den 2000ern dieser Begriff Hypertrophietraining in der deutschsprachigen Literatur im Kontext des Krafttrainings so gut wie nicht auffindbar. Und in den frühen 2000er Jahren habe ich an der Deutschen Sporthochschule gearbeitet in Köln. Und dort das immer noch gängige Lehrbuch über das Thema Krafttraining geschrieben mit ein paar Kollegen. Und da haben wir eigentlich erstmalig, zumindest meines Wissens nach erstmalig, den Begriff Hypertrophietraining aus dem Amerikanischen, ehrlich gesagt, entlehnt und eingebaut in unser Lehrbuch. Und also spätestens seitdem wurde dieser Begriff immer mehr benutzt. Und mittlerweile redet man quasi in der Fitnessbranche auf jeden Fall, aber auch sonst von Hypertrophietraining, wenn man eine besondere Art des Krafttrainings meint.
Mhm. Interessant, dann wart ihr ja sozusagen zumindest auf dem, ja, in Deutschland ein bisschen Vorreiter in der Richtung, oder?
Ich glaube schon. Also ich habe das nie genauer recherchiert, weil mir sowas egal ist. Ich muss jetzt nicht ein Fähnchen hochhalten und der Erste sein, aber wir waren schon recht früh dran, glaube ich, ja.
Ja, cool. Ja, und wie kam es eigentlich dazu, dass du dich so mit dem Thema beschäftigt hast?
Oh, da muss ich ganz weit ausholen.
Okay, ich bin bereit.
Ich versuch's aber trotzdem nicht so ausschweifend zu machen. Ich war als Kind großer Fan von Hollywood-Schauspieler damals. Mhm. Zum Beispiel, wenn der ein oder andere ihn noch kennt, Jean-Claude Van Damme.
Ah ja.
JCVD, genau. Ja. Und habe dann natürlich auch mit meinen Kumpels irgendwie versucht, im Hobbykeller so Szenen nachzukämpfen. Und das gehört natürlich auch dazu. Damals waren ja auch Schwarzenegger, Stallone und so schon lange bekannt, dass man auch so aussehen wollte. Ja. Und dann sind wir halt damals wirklich, also präpubertär kann man fast sagen, so mit 12, 13 Jahren, auf die Idee gekommen, wir müssen trainieren und haben dann wirklich in so einem Keller angefangen mit ein paar Hanteln, die der Vater von einem Kumpel gesponsert hat. Natürlich wie Kraut und Rüben trainiert. Und dann sind wir tatsächlich in den ersten Sommerferien, die wir hatten, für 6 Wochen in eine Muckibude gegangen. Und haben gesagt, das war Ende der 80er Jahre, das ist echt schon lange her. Damals gab es noch nicht so diese Fitnessindustrie, wie sie heute bekannt ist. Mhm. Und es war auch nicht gang und gäbe, ins Fitnessstudio zu gehen. Deswegen sage ich bewusst Muckibude. Und seitdem bin ich eigentlich diesem Sport verfallen und habe dann immer mehr gemerkt, so auch schon zu Abiturzeiten, dass mich das viel mehr interessiert und dass mir da aber die Sportlehrer nichts drüber erzählen konnten. Habe dann so Lizenzen gemacht in dem Bereich, habe dann auch als Trainer gearbeitet. Und habe dann logischerweise den nächsten Schritt gemacht, Sport zu studieren. Und habe damals Ende der 90er an der Deutschen Sporthochschule angefangen zu studieren, eben auch mit der Hoffnung, dass ich alles über diesen Sport dort lerne. Leider ebenfalls Fehlanzeige, weil die Deutsche Sporthochschule, die ja eine der größten Sportinstitutionen weltweit ist, leider mit Krafttraining so gut wie nichts am Hut hatte. Sondern das war seit jeher eigentlich immer eine sehr ausdauergeprägte Hochschule und Spielsportarten geprägte. Ja, also musste ich mir da relativ viel selber beibringen, so ein bisschen autodidaktisch. Ein paar Leute gab es schon, die sich mit dem Thema auskannten. Die habe ich dann immer versucht, so gut es geht, anzuzapfen. Habe dann auch schon als Student da eine eigene Krafttrainings-AG gemacht, damit die Mitstudierenden auch was davon haben. Und habe dann dadurch auch direkt nach meinem Studium den Lehrauftrag dort bekommen, eben für Krafttraining. Und ja, das war dann für mich so der Einstieg in die Wissenschaft. Dann habe ich dort promoviert, also meinen Doktortitel im Bereich der, ja, eigentlich molekularen Sportmedizin gemacht, aber eben alles auf Krafttrainingsbasierung. Und ja, das ist so nach wie vor mein Hobby, mein Beruf, mein Leben, kann man eigentlich sagen.
Ja, total. Es ist cool, dass du Forschung mit dem Training so gut verbinden konntest. Hast du dann aber nebenbei noch viel Zeit, selber zu trainieren, oder ist schon Forschung denn Schwerpunkt?
Da triffst du leider den Pfeil genau ins Schwarze. Ich habe eben noch mit einem Mitarbeiter oben gesprochen, der mir ganz stolz gesagt hat, dass er jetzt jeden Tag ein bisschen was macht. Und ich musste sagen, dass ich also fast gar nichts mehr mache im Moment. Also ich bin froh, wirklich, wenn ich einmal in der Woche eine Stunde Krafttraining hinkriege, um die Muskulatur zu erhalten. Und ich muss das unbedingt wieder mehr schaffen. Aber wenn man so viele Projekte gleichzeitig macht wie ich und das ist eigentlich viel wichtiger, 2 kleine Kinder zu Hause hat.
Oh je, okay.
Ja, dann wird es schon eng irgendwie. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der nachts um 3 irgendwie ins Fitnessstudio geht.
Naja, ja. Die Kinder, sind die schon, werden die dann auch zu kleinen Kraftsportlern großgezogen?
Oder bisher konnte ich sie nicht davon überzeugen, aber ich möchte da auch auf keinen Fall irgendeine Doktrin auferlegen. So. Ja. Also wenn sie sehen, irgendwie Training macht den Spaß, können sie gerne mitmachen, aber wenn nicht, dann also alles gut.
Ja. Ich habe ja witzigerweise auch gesehen, dass du auch schon ein paar Mal im Fernsehen warst, unter anderem bei Die Zwei, Gottschalk und Jauch gegen alle. Da warst du zu Gast. Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist aber auch schon viele Jahre her wieder. Ich weiß auch nicht, die Redaktion hat mich irgendwie angeschrieben und hat gesagt, hier, wir sehen sie im Internet und sie machen ja viel mit Fitness und Wissenschaft und das war dann ganz trivial. Die haben jemanden gesucht, der so ein bisschen seriös wirkt, aber trotzdem mit einem zwinkernden Auge und dann quasi so eine Art Schiedsrichter machen konnte, weil Thomas Gottschalk gegen den damals sehr bekannten Gewichtheber Matthias Steiner angetreten ist. Und das sollte ich judgen quasi. Ja, also das war eine Spaßnummer. War witzig auch für mich, auch den großen Thomas Gottschalk mal persönlich kennenzulernen, den man ja von Kinderzeiten aus kennt. Und Günther Jauch und Barbara Schöneberger und alles. Also es war schon eine lustige Erfahrung, muss ich sagen.
Wir hatten eigentlich gewonnen. Ich konnte die Folge leider nicht finden.
Unentschieden.
Oh, okay.
Ja, tatsächlich. Der Thomas Gottschalk hat mich überrascht. Wir haben uns da kennengelernt hinter der Bühne und dann meinte er hier, das ist übrigens mein Personal Trainer. Den hat er aus Amerika mitgebracht. Ja, der wohnte in Amerika. Und hat den da aus den USA mitgebracht und dann habe ich mit dem ganz viel gequatscht. Also der war durchaus sportlich und auch gar nicht so schlapp, wie der sonst im Fernsehen so rüberkommt.
Ja, das hätte ich tatsächlich auch gar nicht gedacht. Ich kann mir den beim Pumpen irgendwie gar nicht vorstellen. Aber
konnte ich auch nicht, aber er ist fleißig.
Ja, nicht schlecht. Ja, apropos viele Projekte. Wann hast du eigentlich deinen YouTube-Kanal gegründet? Da bist du ja auch stark unterwegs.
Ja, das war kurz nach Hochschulgründung. Also hier an meiner Hochschule, die EST-Hochschule in Düsseldorf, haben wir von Anfang an das Blended Learning gehabt bei uns. Also es bedeutet, dass wir über ganz viele Kanäle das Wissen weitergeben und unter anderem auch über Videos, also Online-Vorlesungen. Und damals hat unser Kameramann, der heute auch immer noch Head of von unserem ganzen Videoteam ist, der Nico Weinberger, hat gesagt, du Stefan, das ist so interessant, was du da machst. Sollen wir nicht einfach das Ganze mal kürzen auf 5 Minuten und dann bei YouTube hochladen? Weil das, glaube ich, viele interessiert. Und da habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, ich will doch kein YouTuber werden. Ja, das war für mich eher so negativ besetzt, dieses Wort. Und dann haben wir das aber gemacht und haben wir auch überlegt, wie können wir das Ganze denn nennen? Und dann waren wir relativ schnell einig, ich bin ja wahrscheinlich einer der wenigen Professoren, die wirklich auf ihrer Ernennungsurkunde offiziell draufstehen haben, Professor für Fitness.
Cooler Titel.
Und dann hat er gesagt, dann würde ich doch den Fitnessprofessor. Ja, und dann haben wir so gemacht. Ja. Also eigentlich ist der Nico schuld.
Aber ist auch ein geiler Titel. Das ist kurz und prägnant, das ist nicht schlecht.
Stimmt.
Ja, also auf jeden Fall bist du eindeutig der Spezialist für Hypertrophie-Training. Ich glaube, das können wir daraus schließen. Und ich freue mich.
Ein Spezialist.
Okay.
Ja, nicht der Spezialist. Okay. Ja.
Aber zumindest auf YouTube der Spezialist, oder?
Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich gucke nicht so viel YouTube.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wer alles mittlerweile. Ich weiß, dass schon mittlerweile viele, auch seriöse Leute und auch Ärzte etc. auf YouTube alle streamen. Deswegen kann ich das gar nicht so wirklich beurteilen. Und das würde ich mir niemals anmaßen, als der Experte dazu gelten.
Okay.
Aber ich kenne mich ganz gut aus in dem Thema,
sagen wir so. Und das ist ja auch das Wichtigste jetzt hier für uns und für unsere HörerInnen. Hypertrophie hat ja auch viel mit Muskeln zu tun. Das hast du ja vorhin schon, Also eigentlich geht's um Muskeln sozusagen dabei.
Ja, bei der Skelettmuskelhypertrophie, genau.
Genau.
Da steht das im Vordergrund.
Richtig, ja. Und vielleicht können wir auch da nochmal kurz von Null anfangen. So, was sind, kannst du uns kurz erklären, was Muskeln sind und inwiefern das Wachstum von ihnen begünstigt werden kann?
Ja, sehr gerne. Also wenn man sich einfach mal ganz blöd vorstellt, da steht ein Skelett. So, dann sieht man ja auf den ersten Blick die Gelenke, was weiß ich, Ellbogengelenk, Kniegelenk etc. Und dann ist halt die Frage, wie bewegen die sich? Und da kommen wir dann von diesem, wir nennen es passiven Bewegungsapparat, zum aktiven Bewegungsapparat. Da kommen dann die Muskeln und Sehnen ins Spiel. Ein Muskel endet und beginnt immer mit einer Sehne. Und dieser wiederum setzt meist, nicht immer, aber meist am Knochen an oder entspringt dort. Das heißt also, wir haben dann einen Muskel, dessen Sehne meinetwegen an der Schulter entspringt und dann zum Unterarm geht. Das ist auch der bekannteste Muskel, der Bizeps, glaube ich. Und diese Muskeln haben halt die Eigenschaft, dass sie kontraktil sind. Das heißt, sie können willentlich angesteuert werden vom Nervensystem und sich dann zusammenziehen. So, und das bedeutet, die Muskeln sind für Gelenkbewegung oder für Bewegung an sich verantwortlich. Mhm. Und wir kommen alle mit der gleichen oder fast der gleichen Muskulatur zur Welt, also zumindest was die Anzahl der Muskeln angeht. Es gibt da zwar ein, zwei Kleinigkeiten an Ausnahmen, die wir als Mutationen biologisch bezeichnen würden, aber ansonsten sind wir da mehr oder minder alle gleich ausgestattet, nur was wir dann für ein Potenzial haben, also ob die extrem dick werden können oder ob die extrem ausdauernd sind, das hängt von den einzelnen Muskelfasern und deren Zusammensetzung ab. Um das mal ganz grob zu beschreiben, wir unterscheiden langsam und schnelle Muskelfasern, das haben vielleicht viele der Hörer auch schon mal gehört. Und die schnellen Muskelfasern, das sind die, die einfach auch mehr Kraft aufbringen können. Das heißt also im wahrsten Sinne, so ein Sprinter zum Beispiel oder auch ein Gewichtheber hat eine höhere Anzahl an schnell zuckenden Muskelfasern. Und meinetwegen Läufer oder ein Fahrradfahrer, der hat mehr die langsam zuckenden, weil die einfach ausdauerfähiger sind, um das mal so ganz grob zu umreißen.
Mhm. Wie spielen Faszien damit rein? Was hat der Begriff?
Ja, das ist natürlich ein Modebegriff der letzten 10 Jahre, den ich aber sehr wichtig finde.
Ja.
Faszien haben auf jeden Fall eine starke mechanische Bedeutung, weil sie sind Bindegewebe. Das heißt, sie verbinden alles in unserem Körper und halten unseren Körper zusammen, kann man sagen. Hier versuche ich mal wieder ein Bild zu geben. Wenn der Muskel das Bonbon ist, ist die Faszie das Bonbonpapier. Die, wenn es so an den Seiten gedreht ist, in die Sehne übergehen quasi. Das heißt also, so Faszien und Sehnengewebe sind nah verwandt und umhüllen den Muskel. Umhüllen aber nicht nur den gesamten Muskel, sondern auch einzelne Teile des Muskels. Das heißt, Muskelfaserbündel werden Faszikel genannt und so weiter und so fort. Also wir haben immer überall so eine kleine Schicht, die unsere Muskeln umgibt, und das sind die Faszien.
Okay, das ist ein gutes Bild mit dem Bonbon. Das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. So. Ja, und wenn man jetzt von Hypertrophie-Training spricht, du meintest ja eben, das ist Krafttraining auf jeden Fall.
Genau.
Wie unterscheidet sich das von anderen Trainingsarten?
Das ist also unheimlich schwer zu differenzieren, weil, also ganz grob, was vielleicht viele kennen, die mal Krafttraining irgendwann irgendwie mal gemacht haben, ist so diese Unterteilung in leichte Gewichte oft oder viele Wiederholungen machen. Mhm. Mittlere Gewichte nicht ganz so viele Wiederholungen machen oder schwere Gewichte wenig Wiederholungen machen. Diesen umgekehrt proportionalen Zusammenhang hat jeder wahrscheinlich schon mal so in Form von so einer Pyramide in irgendeiner Form mitbekommen. Und da haben wir eigentlich sehr, sehr lange postuliert, dass wenn man jetzt zum Beispiel leichtes Gewicht nimmt und viele Wiederholungen damit schafft, dass das sogenannte Kraftausdauertraining ist. Und umgekehrt am anderen Ende, oben in der Spitze der Pyramide, wenn man mit viel Gewicht, aber nur wenige Wiederholungen logischerweise damit schafft, dass das so eine Art Maximalkrafttraining ist. So, und dann ist halt dazwischen eigentlich so im klassischen Denken der Bereich des Hypertrophietrainings, da wo man sagt, ich sage jetzt mal die goldenen Zahlen, 10 Wiederholungen oder 8 bis 12 Wiederholungen, aber schon mit einem ordentlichen Gewicht. So, und diesen Bereich hat man gerne so als Hypertrophietraining bezeichnet. Wird auch nach wie vor so gelehrt weltweit. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, deswegen habe ich das gerade so ein bisschen angesprochen oder näher angesprochen, weil wir wissen mittlerweile aufgrund vieler Studien, eigener Studien, auch internationaler Studien, dass aber die Muskelhypertrophie, dass das Muskeldickenwachstum auch zum Beispiel im Bereich des Kraftausdauertrainings, aber auch im Bereich des Maximalkrafttrainings auftauchen kann.
Aha.
Das heißt, Hypertrophie ist eigentlich ein übergreifendes Phänomen, was wahrscheinlich zwar in diesem mittleren Bereich am stärksten ausgeprägt ist, aber auch nicht bei jedem Menschen.
Ach so.
Weil, wie wir Kölner sagen, jeder Jeck ist anders. Und damit ist vor allem auch die Genetik gemeint. Und wir wissen, dass auch die Response, wie ich also reagiere auf einen Krafttrainingsreiz, extrem abhängig von unseren Genen ist. Und wir haben ja so unfassbar viele Gene, die irgendwie in irgendeiner Form mit den Muskeln oder mit muskulärem Wachstum zusammenhängen, dass das ein ganz spannendes Thema ist. Deswegen würde ich eher sagen, Hypertrophie ist ein übergreifendes Phänomen. Also wenn ich zum Beispiel Nicht-Sportler bin und ich fange an zu laufen, wir sind ja hier bei einem Läufer-Podcast.
Ja, richtig.
Dann werde ich davon ausgehen, dass, obwohl es Ausdauertraining ist, meine Muskeln im ersten Moment hypertrophieren. Mhm. Und wenn man dann nach einem halben Jahr sich mal die Beine anschaut, dann sieht man auch, die sehen sportlicher aus. Da können wir wahrscheinlich von ausgehen, dass auch durch ein Ausdauertraining bei einem Untrainierten auch eine Hypertrophie einsetzen kann.
Ja, spannend. Also ich hatte auch dieses ganz klassische, wie du vorhin beschrieben hast, diese viele Wiederholungen, aber also nicht zu viele, ne? Ich hatte auch genau das im Kopf, wenn ich an Hypertrophietraining denke. Was ist das Ziel von Hypertrophietraining? Ist es nur der reine, diese Verdickung der Muskeln oder was gibt's da noch?
Ja, also diese Verdickung der Muskeln ist natürlich assoziiert mit Kraftzuwachs. Ja, also wir wissen, je dicker der oder je größer der physiologische Muskelquerschnitt, desto mehr Kraft kann der Muskel auch entwickeln. Also das hängt sehr nah zusammen. Und ansonsten muss man sich halt generell hinterfragen, was sind meine Ziele, wenn ich trainiere? Und Muskelaufbau kann vieles bedienen. Also natürlich sprechen wir es mal ganz offen an. Die Optik, ja. Also wenn ich meine Optik verbessern will, und das zeigen auch Umfragen, dass das fast jeder ankreuzt, der im Fitnessstudio gefragt wird, weil irgendwie alle immer irgendwo ein bisschen was verbessern wollen, was auch völlig legitim ist, dann kann man das durch Hypertrophietraining wahrscheinlich am effektivsten machen. Aber zum Beispiel ältere Menschen oder vor allem alte Menschen leiden ja meist unter Bewegungsmangel und dadurch auch assoziiert unter einer sogenannten Sarkopenie. Die Sarkopenie ist das Phänomen, dass wirklich im Alter oder unter Nichtbenutzung Muskulatur extrem abgebaut wird.
Okay.
Und zwar so, dass es pathologisch wird. Also so, dass ich wirklich behindert werde, Pflegefall werde. Und wenn wir mal sehen, wie die demografische Entwicklung in Deutschland zumindest ist, würde ich sagen, wenn es nach mir ginge, gäbe es nicht nur eine Impfpflicht, sondern eine Pumppflicht für Menschen über 50. Weil wir einfach wissen, dass die Sarkopenie mit Krafttraining sehr, sehr gut bekämpft werden kann. Ja. Aber nicht nur das, also auch wenn wir in die Medizin schauen, Diabetes ist ja ein riesiges Problem in Deutschland. Also wir haben so viele Millionen Diabetiker, die vor allem den Typ-2-Diabetes haben, der ja auch sehr, sehr oft mit Bewegungsmangel und falscher Ernährung assoziiert ist. Und auch da wissen wir, dass Krafttraining quasi ich will nicht sagen Allheilmittel, aber auf jeden Fall ein Heilmittel sein kann gegen Diabetes, je nachdem in welchem Zustand. Also da könnte ich jetzt, glaube ich, 3 Stunden referieren, wie viel Vorteile es tatsächlich gibt, Krafttraining zu betreiben oder Muskelaufbautraining zu betreiben. Und das ist so ein bisschen, das sehe ich auch als meine Mission, weil ich glaube, es ist immer noch viele Leute da einfach nur so, dass den Pumper im Fitnessstudio drunter verstehen, der nur breite Schultern will, und es ist einfach so viel mehr.
Ja. Jetzt haben wir ein paar Vorteile aufgezählt. Gibt es auch Nachteile?
Also ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Also nachteilig kann es natürlich immer sein. Paracelsus hat damals schon gesagt, der hat diesen schönen Spruch kreiert, die Dosis macht das Gift. So. Und natürlich kann ich auch zu viel oder vor allem falsch was machen irgendwo, dass so eine Art Probleme durch Training auftreten. Das ist aber im Vergleich zu dem Problem oder zu den Problemen, die in den Rest der Bevölkerung ist, der eben nur auf der Couch verbringt quasi, also nahezu nicht existent, also sehr gering. Und außerdem plädiere ich ja schon seit Jahren auch dafür, dass deswegen einfach eine solide und gute Trainerausbildung wichtig ist, dass da einfach immer einer guckt und eine gewisse Supervision hat über das Training und dass die Leute sich dann nicht komplett selbst überlassen werden.
Wenn man das jetzt alleine startet, also doch ohne Trainer anfängt oder ohne Trainerin, was sind denn da dann die Risiken? Weil du meintest ja, es ist schon gut, da jemanden zu haben, der drauf schaut.
Ja, also die Risiken sind, muss man echt sagen, halten sich in Grenzen. Ich werde immer dann hellhörig, wenn es irgendwelche Vorerkrankungen gibt. Ja, also ob jetzt internistisch oder orthopädisch, dann würde ich immer vorher mal den Rat vom Arzt oder besser noch Physiotherapeuten oder Sportwissenschaftler einholen, um zu gucken, gibt es da irgendwas, worauf ich besonders bei mir achten muss. Aber wenn ein relativ gesunder Mensch mit dem Krafttraining anfängt, dann kann der nicht so viel falsch machen, ehrlich gesagt. Und ich kann meine These nur noch mal wiederholen. Ich glaube sogar, und jetzt werde ich fast ein bisschen polemisch vielleicht, sogar ein falsches oder nicht ganz korrektes Krafttraining ist immer noch besser als gar kein Training.
Echt, ja? Das finde ich schon, also schon ein bold Statement sozusagen. Ich habe das vor allem bei Hanteltraining habe ich immer das Gefühl, da kann man unglaublich viel falsch machen.
Ja, kann man auch. Und deswegen bilde ich seit 20 Jahren nicht nur Fitnesstrainer, sondern auch Sportstudierende und Fitnessstudierende aus. Das ist ja mein Job, denen das so beizubringen, dass sie solche Trainingsfehler vermeiden. Also ja, definitiv. Aber nochmal, das größere Problem, was wir in Deutschland haben und in vielen Ländern dieser Welt, ist, dass die Leute sich überhaupt nicht mehr bewegen und dadurch eben Bewegungsmangel assoziierte, sehr schwere, nicht ansteckende Krankheiten bekommen und daran früh sterben. Oder erstmal elendig vor sich hin siegen, bevor sie sterben. Und damit natürlich auch das Gesundheitssystem extrem belasten, muss man dazu sagen.
Wir haben jetzt, glaube ich, nur über die, ja, die physischen Vor- und Nachteile gesprochen. Hat Hypertrophietraining eigentlich bestimmte auch, also bringt das auch mentale Herausforderungen mit sich?
Auf jeden Fall. Also die sind natürlich leider noch nicht so untersucht, wie ich mir das wünsche. Ich bin ja auch kein Psychologe, muss ich dazu sagen. Ich bin Sportwissenschaftler. Aber ich habe mir schon fest vorgenommen, dass ich da auch mit Psychologen zusammen dran arbeiten werde. Wir haben unter anderem auch in unserem gegründeten Fitnesswissenschaftsrat, das ist ein Konkludium von 10 Professorinnen und Professoren aus ganz Deutschland, von unterschiedlichen Universitäten und Hochschulen. Da haben wir auch einen Sportpsychologen dabei. Finde ich also ganz wichtig, dass man das auch von der Seite betrachtet. Und ich habe natürlich schon etliche Bachelorarbeiten zu dem Thema irgendwo in Auftrag gegeben und gelesen. Also dass Krafttraining zum Beispiel sowas wie Depressionen oder depressive Verstimmungen, Angststörungen etc. eher positiv beeinflusst, weiß man. Was ich zum Beispiel beobachtet habe, wo ich aber selber jetzt noch keine Studie zugefunden habe und hoffentlich wird dazu was gemacht, dass zum Beispiel auch das Selbstbewusstsein, also nicht nur das Selbstbild, sondern auch das Selbstbewusstsein durchaus positiv beeinflusst werden kann durch Krafttraining. Das hängt zumindest so in meinem, ich sage jetzt mal, logischen Menschenverstand 1:1 zusammen.
Ja, das klingt ja erstmal alles ganz positiv. Wir sind ja jetzt, die meisten von uns sind LäuferInnen. Und da ist auch immer so eine gewisse, das habe ich beobachtet, so eine gewisse Vorsicht vor Krafttraining. Also es sind manchmal so diese zwei Fronten, was ich eigentlich ganz schade finde, aber ist halt so. Ist Hypertrophietraining auch für uns LäuferInnen geeignet?
Also aus meiner Sicht schon. Jetzt muss man sich natürlich darüber unterhalten, welche Art des Trainings, ne? Wir reden generell über Krafttraining.
Ja.
Und ich glaube, mittlerweile jeder, der sich mit Laufen und auskennt oder jeder Laufcoach oder auch Wissenschaftler würde sagen, ja, ein additives Krafttraining für den Läufer macht Sinn. Ne? Schon aus präventiver Sicht, dass man sagt, okay, ich will die hüftumgebenden Muskulatur stärken, damit ich zum Beispiel kein falsches Laufbild bekomme, damit ich keine Überlastung wie das Runner's Knee etc. entwickle. Gibt ja etliche solche Overuse-Geschichten. Und da hilft in der Regel ganz gut so stabilisierendes Krafttraining. Und das ist mittlerweile, denke ich, von der Sportwissenschaft über die Physiotherapie bis in die Medizin relativ anerkannt. Das muss aber jetzt nicht unbedingt mit einem extrem dicken Muskeln zusammenhängen. Also ich muss jetzt nicht dickeren Gluteus haben als J-Lo, um einfach stabil laufen zu können. Also da ist dann die Muskeldicke wahrscheinlich nicht so wichtig, sondern eher die Funktion des Muskels.
Und wie kann dann so ein Training konkret aussehen?
Ja, also klassisch bei Läufern sind ja die sogenannten Stabis.
Ja.
Sowas wie Ellbogenstütz,
auch
Seitstütz
etc. Sehr beliebt, in Anführungszeichen.
ja, genau. Das höre ich auch immer von den Leichtathleten. Ja. Aber die sind echt sinnvoll. Also die würde ich schon unterschreiben. Was man vielleicht dazu sagen kann, wahrscheinlich ist weniger mehr. Die müssen das nicht so exzessiv machen und nicht so viel. Die müssen jetzt nicht eine halbe Stunde Stabis machen oder so. Sondern da kann es wirklich schon helfen, wenn es regelmäßig, 10 Minuten sind, die man mal macht in der Richtung. Und ich bin dann eben Freund, ich bin auch jemand, der denkt an die gesamte Muskelfunktion. Wir sagen dazu Full Range of Motion eigentlich in der Wissenschaft. Und deswegen bin ich auch ein Freund davon, dass ich nicht nur statisch trainiere, sondern auch mal dynamisch. Und da sind wir ja schon eigentlich mitten im Krafttraining drin. Und dann muss ich mir noch überlegen, was ich als Läufer dann brauche, was mich vielleicht, vielleicht sogar fitter oder schneller macht, ein Stück weit. Und ich darf nicht vergessen, dass natürlich auch der Oberkörper beim Laufen eine gewisse Belastung hat, aber eigentlich nicht so richtig trainiert wird.
Ja.
So, die Beine bei einem Läufer sind fit, da müssen wir uns nichts vormachen. Da kann man kompensatorisch, wie ich eben gesagt habe, Hüftmuskulatur zum Beispiel rundherum auftrainieren, sowas macht Sinn. Aber was ist mit dem Oberkörper? Was ist mit dem Rumpf? Was ist mit der Schulterhaltung? Und so weiter und so fort. Also da würde ich schon zu einem ergänzenden Krafttraining zusätzlich raten.
Ja, ich glaube auch, dass für viele wahrscheinlich, die da irgendwie sich neu rantasten, dass dann irgendwie der naheliegende Schluss ist, oh, ich will schneller werden, also trainiere ich meine Beine. Aber du meintest ja gerade eben, dass es auch komplementäres Training sein sollte. Und auch.
Ja, absolut, sehe ich so, genau. Wie das jetzt genau ist, wenn ich Krafttraining mache für die Beine und jetzt meinetwegen bei einem Marathon besser oder schlechter abschneide, das müsste man mal meinen lieben Freund Billy Sperlich fragen. Der ist so einer der führenden Ausdauerforscher Europas, würde ich mal sagen, und doziert an der Uni Würzburg. Könnt ihr auch gerne mal einladen, super ja, Typ.
Guter Tipp.
Das ist auf jeden Fall jemand, der im Bereich Ausdauertraining sehr, sehr, sehr viel weiß und auch Erfahrung hat. Aber was ich aus der Krafttrainingsecke sagen kann, ist, dass zumindest additives und kompensatorisches Training auf jeden Fall für jeden Läufer Sinn macht.
Und du meintest eben, dass du statische Übungen gar nicht so toll findest.
Das habe ich so nicht gesagt.
Okay.
Nein, aber wir wissen einfach auch, dass statische Übungen, da fehlt so ein bisschen die Bewegungsanimation. So, und das wollen Menschen ja eigentlich. Die wollen gerne sich so ein bisschen bewegen und was durchführen. Und bei der Statik ist halt nur halten. Und deswegen kann man machen, soll man auch machen, aber man kann auch anders trainieren. Das wollte ich einfach damit sagen, dass man dann vielleicht auch mal in die Dynamik wechselt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Ellbogen-Seitstütz mache, um die seitliche Rumpfmuskulatur und die seitliche Hüftmuskulatur vor allem zu trainieren, dann könnte ich ja zum Beispiel auch einfach im Stand meinetwegen so eine Art Miniband, so ein Theraband mir um die Knöchel machen und dann quasi mich mein Gewicht auf ein Bein verlagern und so ein bisschen das andere Bein abduzieren. Dann hätte ich eine ganz ähnliche Belastung, aber eben dynamisch und vor allem auch koordinativ noch ein bisschen anspruchsvoller, mit aber fast dem gleichen Trainingseffekt.
Und viele LäuferInnen leiden ja auch unter Rückenschmerzen. Lässt sich das auch durch Krafttraining ja zumindest vermindern?
Also in vielen Fällen ja. Ich will gar nicht sagen in allen Fällen, weil das müsste bitte dann auch vom Arzt untersucht werden, um herauszufinden, woran liegt es, woher kommt es. Wir wissen ja, dass Rückenschmerzen eine unglaublich mannigfaltige Ursachenkatalog hat quasi. Es kann von orthopädischen Problemen über psychische Probleme, es kann alle Ursachen haben, wenn man so will. Deswegen würde ich dann schon sagen, das wäre jetzt vermessen zu sagen, das hilft bei allen. Aber bei vielen Rückenschmerzen kann auch hier so ein additives Krafttraining helfen, ja.
Und das wäre dann wahrscheinlich Oberkörpertraining? Oder?
Ja, oder Ganzkörpertraining. Ja. War ja eben eine Frage bei Sekt oder Selters. Also ich bin schon ein Freund davon, dass man sich jetzt nicht nur auf die Bank legt und den Bizeps-Curl macht, sondern dass man auch sowas wie Kreuzheben macht. Also zum Beispiel an die Langhantel rangeht und diese eben mehr oder minder rückengerecht, wenn man so will, anhebt. Da ist fast der ganze Körper mit beteiligt. Und es ist eine sehr funktionelle und alltagsnahe Übung.
Ja, spannend. Ich glaube, diese Zögerlichkeit von vielen LäuferInnen kommt halt auch daher, dass man so dieses Bild im Kopf hat, je mehr Masse, desto langsamer.
Physikalisch korrekt übrigens.
Ja, aber was ist dann quasi in der Realität daran dran? Also wird man durch mehr Muskelaufbau zwangsläufig langsamer?
Im Extremfall ja. Wie gesagt, das ist tatsächlich Physik. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt jemand, der regelmäßig laufen geht, zusätzlich zweimal die Woche Krafttraining macht, dann braucht er keine Angst haben, dass er auf einmal 10 Kilo mehr Masse hat. Das wäre ein Wunder, ein genetisches Wunder. Also wenn er das merkt, dass das so funktioniert, dann würde ich den Sport wechseln. Ja, also von daher ist es eher so, dass dann ganz allmählich vielleicht mal 1, 2, 3 Kilo Muskelmasse aufgebaut werden. Und ich glaube, dass die nicht groß ins Gewicht fallen, vor allem nicht beim Hobbyläufer.
Ja. Ja, Hobbyläufer wäre dann ein paar Mal die Woche oder wie wollen wir das abgrenzen?
Ja, Wettkämpfe. Okay. Also für mich ist das Wettkampfsport und Breitensport quasi. Wenn ich jetzt 10.000 Meter Weltmeisterschaft mitlaufe, dann muss ich auf jedes Kilo achten. Ja, wir wissen auch zum Beispiel, dass bei solchen Laufbelastungen, da ist es tatsächlich so, je kürzer diese Laufwege sind, also beim 100, 200, 400 Meter Läufer und so, dass die Besten der Welt immer den geringsten Körperfettgehalt haben. Also da ist die Gesamtmasse, wir reden ja nicht nur über Muskelmasse, schon sehr, sehr entscheidend. Aber beim Hobbyläufer, also ich glaube, die Vorteile, die da überwiegen, wenn der 2, 3, 4 Kilo Muskelmasse mehr hat, die sind so viel stärker als dass er, also wahrscheinlich wird er auch nicht eine schlechtere Laufleistung haben dadurch, ganz sicher nicht.
Und wie oft würdest du dann jetzt mal so ganz unbindend, wie oft würdest du dann Kraftsport quasi empfehlen, wenn jetzt jemand 5-mal die Woche laufen geht normalerweise? Wie viel Kraftsport wäre irgendwie ja verhältnismäßig?
2-mal.
2-mal pro Woche.
Absolut, ja. Weil dann ist es ja so, dass jemand, der 5-mal laufen geht, der hat ja seine Passion gefunden. Für den ist ja das Laufen entweder toll oder eine Sucht oder was auch immer. Was auch schön ist, also ich muss sagen, ich bin ja Antiläufer.
Aber
ich bin Vorsitzender der Antikardiopartei, sage ich immer witzigerweise. Ja. Nein, das ist Quatsch. Aber ich bin tatsächlich Marathon-Finisher, weil ich wollte es einfach mal wissen, als ich noch ein paar Jahre jünger war, zugegeben. Aber ich kann schon gut mitreden, was das für Belastungen sein können, gerade so Langbelastungen und Ultrabelastungen. Und ich sehe aber dann auch immer viele Parallelen. So, je mehr man auch weiß, auch in der Forschung. Zum Beispiel, als ich damals im Marathon gelaufen bin, hieß es immer nur Pasta-Party.
Ja.
Also Kohlenhydrat-Loading ohne Ende, vorher, nachher. Aber seit einigen Jahren weiß man einfach auch, dass gerade bei solchen Langbelastungen auch Proteine eine unheimlich wichtige Rolle für den Läufer spielen.
Ja.
Und Proteine, da hatte man ja immer nur so die Klötze im Fitnessstudio irgendwie im Gedächtnis. Also ich glaube, ganz so weit ist man da gar nicht von entfernt. Und auch so diese Frage des Concurrent Training Effekts. Das ist also, wenn ich jetzt zum Beispiel Krafttraining mache, um Muskel aufzubauen, hindert es nicht, wenn ich dann Ausdauertraining mache. So baue ich dann weniger Muskeln auf. Das ist auch seit einigen Jahren ganz gut erforscht, weil es da durchaus berechtigte Zweifel für gibt, ob das eben so passiert oder nicht. Und es kommt immer wirklich drauf an, auf die Gesamtsituation. Und wenn ich 5-mal die Woche laufe, dann ist das meine Priority, finde ich. Und ergänzend würde ich dann sagen, mit 2-mal Krafttraining in der Woche, vielleicht eine halbe Stunde reicht.
Ja, okay. Ja, das klingt ja eigentlich total machbar.
Ich denke auch, ja.
Ich finde es sehr witzig, dass du auch Marathon-Finisher bist. Also Glückwunsch nochmal nachträglich dazu. Aber wie kam es dazu, dass du jetzt Vorsitz der Anti-Kardio-Partei bist?
Na, ich bin einfach so ehrlich und sage, es macht mir nicht viel Spaß zu laufen. Also das liegt tatsächlich dann auch meiner Körpermasse. Ich wiege über 100 Kilo und dann ist es halt auch anders schwer zu laufen, muss man sagen. Und ich hatte niemals zum Beispiel dieses sogenannte Runner's High. Nie. Also da war ich so weit von entfernt. Es war wahrscheinlich das Anti-Runner's High. Und obwohl mir einfach die Wichtigkeit, was gesundheitliche Effekte angeht, was auch Figurformungseffekte angeht, des Ausdauertrainings absolut bewusst sind, habe ich für mich irgendwann entschieden, nee, ich mach's nicht. Ich mach's nicht, weil ich es nicht möchte. Weil man kann, Achtung jetzt für alle, man kann durch Krafttraining, je nachdem wie man das Krafttraining gestaltet, durchaus ähnliche gesundheitliche Vorteile erreichen wie durch Ausdauertraining. Und das hätte vor 20 Jahren niemand geglaubt. Mittlerweile ist es, man sagt dazu, evidenzbasiert. Und deswegen auch gewinnt es immer mehr an sozialer und gesundheitspolitischer Anerkennung. Das finde ich toll.
Kannst du mal ein paar Beispiele geben für solche...
Ja klar, also was weiß ich zum Beispiel, dass das Ausdauertraining die Blutfettwerte verbessert. Ja, weiß man schon lange, aber dass das Krafttraining es auch tut, weiß man noch nicht so lange. Habe ich 2009 eine Publikation im Journal of Strength and Conditioning Research gemacht oder 2010, weiß ich nicht mehr genau. Und da haben wir gesehen, dass der HDL-Wert, also das gute Cholesterin quasi, nur durch Krafttraining 2-mal die Woche angestiegen ist, signifikant. Oder Diabetes, ja. Also Diabetiker kriegen schon seit 30 Jahren von ihrem Arzt gesagt, machen Sie Ausdauertraining. Mittlerweile, sagt der moderne Sportmediziner, machen Sie Krafttraining. Weil sie dadurch nicht nur ähnliche Effekte wie Ausschüttung von Myokinen etc. erreichen wie beim Ausdauertraining, sondern weil sie ja auch das zentrale, größte Stoffwechselorgan des Körpers, nämlich die Muskulatur, vergrößern. Das heißt, die Kapazität, mit Kohlenhydraten umzugehen, wird direkt verbessert. Und das ist ein Stück weit auch beim Ausdauertraining der Fall, aber eben auch beim Krafttraining. Also worauf ich hinaus will, wenn man weiß, was man vor 20 Jahren noch nicht so wusste oder nur Experten vermutet hatte, dass das fast auf einer Ebene ist, was so gesundheitliche Benefits angeht.
Spannend. Das war mir auch noch nicht so bewusst. Also das, wie du sagtest, es sei einfach noch nicht so sehr angekommen. Auch dann wahrscheinlich in der Öffentlichkeit, wenn es gerade erst in der Forschung quasi ankommt.
Richtig. Das finde ich immer so schade, dass es nicht so Formate im Fernsehen gibt, wie es ja auf YouTube schon gibt, dass es da einfach mal klar gesagt wird, wie wichtig und wie gut es ist. Oder in den USA, ich bin seit 15 Jahren folge ich da Dr. Oz. Das ist ein Arzt, der so eine Art Spielshow in den USA hat, wo er spielend den Leuten beibringt, was gesundes Leben überhaupt bedeutet. Und sowas fehlt mir in Deutschland komplett, ehrlich gesagt. Ich sehe ja immer nur Kochshows und Grillshows und weiß ich nicht. Also, oder Biggest Loser. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was wir wollen.
Vielleicht wäre es Zeit, dass du mal sowas ins Leben rufst.
Ja, ich habe zu viele Baustellen, glaube ich.
Okay. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Ernährung gesprochen. Also du hast ein bisschen hier Carbs und Proteine angerissen. Mhm. Welche Rolle spielen denn die Ernährungsbausteine beim Kraftsport, beim Hypertrophie-Training?
Ja, also eine wichtige, muss man sagen. Wie groß die genau ist, also in Prozent möchte ich das gar nicht ausdrücken, aber man weiß einfach, dass die Ernährung eine wichtige Rolle spielt beim Krafttraining. Die Proteine, ja, die Kohlenhydrate aber auch und die Fette auch. Das heißt also, ich bin auch gar kein Freund von diesen Dogmen, dass man sagt hier, lass das weg, sondern ich glaube schon, dass wir alle Makronutrienten brauchen, um optimale Ergebnisse zu erreichen. Ja, Proteine wahrscheinlich am wichtigsten, aber damit muss man auch nicht übertreiben. Also, wo ich kein großer Freund bin, ist eine unnötige Supplementation.
Okay.
Und, ich werde oft gefragt, was sagen Sie zu Nahrungsergänzungsmittel? Da halte ich mich immer gern raus, weil ich bin kein Biochemiker und ich bin kein Ernährungswissenschaftler. Aber ich habe da natürlich eine Meinung zu. Und meine Meinung ist sehr, sehr einfach. Wann brauche ich Nahrungsergänzung? Das liegt für mich schon im Wort Nahrungsergänzung, wenn ich einen Mangel habe. Und wenn ich keinen Mangel an etwas habe, dann muss ich da auch nichts ergänzen. Das ist so meine biologische Überzeugung. Mhm. Aber ja, wer viel und intensiv Krafttraining macht, braucht halt auch ein bisschen mehr Eiweiß zum Beispiel, Proteine. Aber wie der sich die dann zuführt, wenn er ein guter Esser ist, braucht er auch kein Pülverchen.
Mhm. Okay, ja, ich sehe das ähnlich. Also alles, was man nicht braucht, muss natürlich dann auch nicht. Wobei natürlich Proteinpulver eine der einfachsten Möglichkeiten wahrscheinlich ist, um auf den Energiehaushalt zu kommen.
Da bin ich ja auch, ich bin da gar kein Gegner. Also ich habe selber hin und wieder mal einen Proteinshake. Wenn ich zum Beispiel einfach keine Zeit oder keine Lust habe, mir was entsprechend zuzubereiten, ist das halt eine gute und funktionelle Variante. Absolut.
Ja. Aber du siehst es dann auch so für Läufern als notwendigen, also als nicht zu unterschätzenden Ernährungsbaustein, oder? Also du meintest ja eben...
Ernährung ist für Läufer auch sehr wichtig, ja, gar keine Frage, definitiv.
Aber eben auch nicht nur Pasta-Party, sondern auch Proteine.
Genau, und Fette, richtig. Fette. Weil die alle im Energiestoffwechsel eine wichtige Rolle spielen und nicht nur da. Aber auch hier an dieser Stelle würde ich einfach gerne nicht zu weit mich aus dem Fenster lehnen, weil ich kein Ernährungswissenschaftler bin eben.
Ja, das ist auch richtig so. wie wichtig sind eigentlich, also welche Rolle spielt eigentlich Abwechslung beim Krafttraining, habe ich mich immer gefragt. Weil beim Laufen, man macht immer die gleichen Bewegungsabläufe eigentlich. Ne? Man läuft eben, man läuft meistens sogar vielleicht die gleiche Route. Und wie ist das eigentlich beim Kraftsport?
Also da ist ein ähnliches Phänomen wie bei Läufern zu entdecken. Läufer haben ja in der Regel so ihre Laufrunde, meistens dann eine kurze und eine lange.
Ja.
Und da weicht man häufig nicht von ab. Beim Krafttraining ist es ganz ähnlich. Man hat so sein Training, was man dann über Jahre macht und damit gut fährt und weicht davon nicht so gut ab. Und ich glaube, dass ganz viele Leute da ein bisschen Potenzial verschenken, weil sie einfach dann so eine gewisse, man könnte das als Akkommodation bezeichnen. Das heißt, man hat dann eine gewisse Gewöhnung an den Reiz. Und was da so ein bisschen fehlt, ist so die neue Herausforderung für den Körper, um auch dann auf biologischer Ebene eben neu mal was zu produzieren eventuell, was die Leistungsfähigkeit steigern könnte. Und daher bin ich der Meinung, wenn es einen um die Leistungsverbesserung geht, ist Variation wahrscheinlich wichtig. Wenn es einen aber um andere Dinge geht, sagen wir mal, ich gehe laufen, weil ich einfach nur den Kopf ausschalten will,
gibt's ja auch,
dann ist es einfach wahrscheinlich nicht so wichtig. Beim Krafttraining sehe ich es ähnlich, wobei da die neueren Studien eigentlich sagen, dass für die Hypertrophie, also nicht für den Kraftzuwachs, sondern für die Hypertrophie, wahrscheinlich die Abwechslung der Übung auch nicht so eine wichtige Rolle spielt.
Ach nicht, okay.
Nee, da ist aber noch längst nicht alles erforscht. Da gibt es bisher nur eine Handvoll Studien drüber. Deswegen möchte ich da jetzt noch keine endgültige Aussage treffen. Aber wahrscheinlich hängt es auch von viel mehr Faktoren ab, als nur von Variation, sondern auch, wie variiere ich oder periodisiere ich, wie ernähre ich mich dabei, was verändere ich sonst in meinem Leben, ändere ich auch die Frequenz oder den Umfang. Also das ist so vielschichtig, das ist jetzt kaum hier zusammenzufassen.
Ja. Und die Pausen zwischen den Einheiten, das ist doch bestimmt auch ein wichtiges Thema, oder?
Ja, das unterscheidet ja natürlich auch den Ausdauersportler vom Kraftsportler.
Ja.
Also wenn jetzt ein Kraftsportler montags seine Brust trainiert, haben wir ja schon mal gesagt, das ist ja UN-Resolution,
genau,
des Mondays Chest Days. Und wenn der sich so richtig zerstört beim Training, dann kann der ja also bis Donnerstag sich nicht den Rücken waschen, wenn man das jetzt mal ganz böse sagt. Und ein Ausdauersportler, also beim Laufen vielleicht schon eher, aber beim Radfahren, ich kann ja jeden Tag aufs Rad, weil das eben nicht so einen starken Muskelkater, Muskelzerstörung, also im wahrsten Sinne eben Damage ausrichtet, und deswegen sind da die Pausen beim Krafttraining wahrscheinlich deutlich wichtiger.
Ja. Sollte man immer Pause machen, wenn man Muskelkater hat? Also sollte man abwarten, bis der Muskelkater weg ist, bis man wieder mit dem Kraftsport weitermacht?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil Muskelkater ist nicht gleich Muskelkater. Mhm. Ich kann dir sagen, was ich persönlich unter Muskelkater verstehe. Für mich ist das ein biologisches Zeichen des Körpers. Achtung, hier tut sich gerade was. Wir haben hier gerade eine Baustelle eröffnet. Und dieser Baustelle möchte ich ein bisschen Zeit geben, um sich zu regenerieren und im Zweifel vielleicht sogar noch besser zu werden als vorher. Und deswegen ein hartes Training auf dem Muskelkater bin ich kein Freund von.
Okay. Ja.
Ein leichtes Training, wahrscheinlich kein Problem, weil es ja Stoffwechselprozesse anregt und fördert. Also wenn ich jetzt einen starken Beinmuskelkater habe, ein bisschen locker Fahrrad fahren, das tut ja sogar gut, das weiß man ja.
Ja. Okay, also wahrscheinlich ähnlich wie beim Laufen. Da sollte man es ja auch, wenn man jetzt komplett geschundene Beine hat, auch nicht übertreiben.
Absolut, also gerade bei denjenigen, die so oft laufen, die müssen einfach so ein bisschen auf diese Überbelastung schauen. Dass man sich nicht diese klassischen Belastungsschäden reinzieht, weil die sind so unnötig einfach.
Ja.
Und die werden auch häufig nur vom versierten Sportmediziner erkannt und teilweise auch von Ärzten, die sich nicht mit Laufen oder mit Sport auskennen, völlig missinterpretiert oder ignoriert. Und deswegen, also wehret den Anfängen. Wenn ich merke, da Knie oder da Hüfte, da Sprunggelenk, da Fuß, was auch immer, dann am besten sofort irgendwie den Rat des Profis einholen und was verändern.
Ja.
Oder mal eine längere Pause machen. Ja.
Ja. Klar, davor graut es wahrscheinlich den meisten, aber muss man halt machen, ne? Sehe ich auch
so. Ja, gerade beim Ausdauersportler ist doch easy. Also wenn ich mal nicht laufen kann, dann setze ich mich halt wirklich mal aufs Rad.
Ja.
Das hat halt einen ganz anderen mechanischen Impact, viel weniger. Und ich kann aber trotzdem die Pumpe trainieren. Also alles gut.
Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal ein bisschen, vielleicht können wir noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Wenn ich jetzt als Läuferin doch mit Kraftsport und jetzt speziell Hypertrophietraining anfangen möchte, was sollte ich denn gerade am Anfang beachten?
Ja, also ich würde, wie bei jedem Sport, den ich neu erlerne, erstmal im Optimalfall den Tipp des Profis irgendwo haben, worauf muss ich achten, und jemanden haben, der dann vielleicht auch mal drüber guckt, ob die Technik so sitzt. Das fände ich wichtig. Dass man vielleicht auch diese Bewegung erstmal langsam kontrolliert macht, bis sie denn soweit, ich sage jetzt mal, einprogrammiert ist, dass sie sitzt, dann kann man das auch, das Bewegungstempo entsprechend verändern und auch mal zügiger trainieren, das geht schon. Und dass man nicht am Anfang overpaced, dass man sich also nicht so direkt von seinem Ehrgeiz leiten lässt und mehr Gewicht, mehr Gewicht, mehr Gewicht, weil dann kommt es auch häufig zu diesen Überlastungserscheinungen, gerade so in Gelenknähe meist, sondern dass man das langsam aufbaut, um das mal in Worte zu bringen. Eine Übung, wenn ich eine neue Übung erlerne, sagen wir das Bankdrücken oder die Kniebeuge, mache ich sie erstmal leicht und fast ohne Gewicht.
Ja.
Langsam. Und dann, wenn ich merke, das wird langsam sicherer und sieht gut aus, dann nehme ich ein bisschen Gewicht drauf. Aber vielleicht auch erstmal nur so viel Gewicht, dass ich immer noch bequem 12 Wiederholungen schaffen kann.
Ja.
Und wenn ich dann merke, es wird von Woche zu Woche besser, dann kann ich auch mehr Gewicht nehmen. Wenn ich also merke, ich schaffe nicht nur 12 Wiederholungen, sondern 15, dann kann ich das Gewicht steigern. So würde ich mir immer Benchmarks setzen und dann langsam steigern, dann ist alles gut.
Und würdest du eher raten, dass man vielleicht mit Bodyweight-Training anfängt, anstatt mit Hanteln direkt? Oder?
Das geht alles. Das geht alles. Ja? Das kommt natürlich auf denjenigen an, also wie gut ist die Motorik eines Sportlers ausgeprägt oder auch Nicht-Sportlers ausgeprägt. Das Einfachste ist natürlich immer Gerätetraining. Ja? Da setze ich mich drauf, da drücke ich oder ziehe ich. Das ist meist auch vorgegeben, da kann ich nicht so viel falsch machen. Ich bin aber kein Freund, dass es dann nur beim Gerätetraining bleibt, sondern dann muss auch irgendwie der nächste Schritt in Richtung entweder ja Bodyweight oder Hanteln oder Fitnessbänder oder was auch immer kommen. Und ich würde jetzt ungern sagen, das eine ist effektiver als das andere, weil es das nämlich nicht ist. Unser Muskel hat ja keine Augen. Das heißt, mein Muskel sieht nicht, ob ich gerade an einem teuren Fitnessgerät sitze oder einfach nur eine Hantel oder meinetwegen den vollen Mülleimer hochhebe. Ja, das sieht mein Muskel ja nicht. Und deswegen glaube ich, vielleicht auch mal alles ausprobieren und schauen, was einem am meisten Spaß macht. Hm.
Aber du siehst da schon einen Vorteil an der Gym-Membership. Also du denkst, oder ja, würdest du sagen, man kann das auch alles zu Hause mit Workouts hinkriegen?
Ja, du glaubst ja gar nicht, wie oft ich in den Corona-Zeiten diese Frage gestellt habe.
Das dachte ich mir.
Und habe ich immer gesagt, ja, geht ja nicht. Die Clubs sind ja zu. Was soll ich jetzt antworten? Ja. Natürlich kann man alles zu Hause machen, aber da brauche ich viel Know-how für.
Ja.
Und das haben die meisten nicht. Und dann holen sie es im Internet. Das Problem ist aber, beim Internet kannst du ja auch nicht sagen, derjenige, der mir da gerade was erzählt, hat er das überhaupt gelernt? Weiß der, wovon der redet? Oder erzählt er irgendeinen Quatsch, weil er sein Eiweißpülverchen verkauft?
Ja.
Es gibt ja da auch kein Rating, keine Qualifikationsnachweise oder sonst was. Da kann ja jeder alles reinstellen. Ich bin nach wie vor der Meinung, ich glaube, so ein Fitnessclub als Ort, wo man einfach trainieren kann und wo auch im Zweifel mal einer gucken kann, der ist nicht zu ersetzen.
Ja.
Aber natürlich geht auch alles ohne. Also klar, mit Know-how.
Ja, ich kann da eigentlich auch ein Lied von singen. Ich habe auch in Corona-Zeiten mehr mit Home-Workouts gearbeitet und mir da auch eine richtig dumme Verletzung zugezogen. Also da hätte ich mir natürlich auch gedacht, lieber ein bisschen warten und dann nach Corona mit der Gym anfangen. Das war übrigens ein HIIT-Training, was vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, was hältst du eigentlich von HIIT?
Ja, man muss ja unterscheiden, HIIT, das ist ja mehr aus dem Bereich des Ausdauersports, also High Intensity Interval Training, und HIT, also High Intensity Training, was mehr so aus dem Krafttraining kommt.
Ja.
Beides ist nicht so haarscharf definiert. Also im Krafttraining sind es meistens Intensitätssteigerungsmethoden, dass man zum Beispiel über ein langsameres Tempo, über eine völlige Muskelerschöpfung durch Dropsets oder was auch immer geht. Und beim Ausdauertraining sind es ja klassisch sowas wie Sprintintervalle etc. pp. Und auch das finde ich nicht ganz so ohne, wenn ich zum Beispiel Krafttrainingsübungen mache, aber so gut wie keine Pausen, also da wirklich so durchsprinte. Dann erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich von Übung zu Übung mit wachsender Ermüdung eine schlechtere Technik habe. Und
genau,
wenn ich das
so
dann
war's
auch noch mit, das ist das Problem mit dem Internet.
Ja.
Das kann dir eigentlich nur der Trainer vor Ort sagen, hey, stopp jetzt, weil ich sehe gerade, deine Übungstechnik wird schlechter. Wenn du jetzt keine Pause machst, dann kann was passieren.
Ja. Ja, ich glaube, das kann man wahrscheinlich nicht oft genug sagen. Gerade jetzt für LäuferInnen, die sich da neu ranwagen wollen. Klar, laufen, da braucht man vielleicht nicht unbedingt einen Trainer, das kriegt man noch hin. Aber ja, wenn es dann auch ins Kraftsportliche gehen soll, vielleicht doch mal lieber einen Experten oder eine Expertin ranziehen.
Ja, sagt man ja immer, ne? So laufen kann jeder. Auch da würde ich sagen, kann es nicht schaden, sich mal den Expertenrat zu holen, weil viele, also wenn ich schon ins Fitnessstudio reinkomme und dann so bumm, 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 dann höre ich schon, oh, da ist ein Nichtläufer auf dem Laufband.
Ja.
Und das kann natürlich auch zu orthopädischen Problemen führen.
Ja.
Also ich würde sagen, ja, laufen sollte jeder irgendwo können, das ist was Natürliches.
Mhm.
Wobei ich immer sage, Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch pumpt. Ihr kennt ja vielleicht die Originalversion davon. Mensch läuft. Und da kann es auch nicht schaden, wenn da einer mal drüber guckt oder eine kleine Bewegungsanalyse macht oder einfach nur einen Tipp gibt. Also auch beim Laufen finde ich das nicht unwichtig. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen.
Nein, alles gut. Ich finde, das ist auch sollte man öfters mal vielleicht doch mal jemanden zur Rande ziehen und sich das, doch noch mal ein paar Tipps geben lassen. Es verbessert ja vor allem auch die Lauftechnik. Also schaden kann es nie. Ja,
genau.
Ja, Stefan, es war ein unglaublich bereicherndes Gespräch, muss ich sagen. Ich bin ganz unvoreingenommen rangegangen an das Ganze und bin jetzt schon ein bisschen angefixt, mehr Krafttraining zu machen.
Schön.
Ja, hoffentlich kassiere ich jetzt keinen Shitstorm von unseren HörerInnen. Nee, ich denke, die Vorteile hast du klar benannt und es war super interessant. Ich hoffe, für unsere HörerInnen natürlich auch. Willst du vielleicht auch unseren Leuten da draußen nochmal erzählen, wo sie dich finden können und vor allem auch deine Publikationen?
Also meine wissenschaftlichen Publikationen natürlich in den entsprechenden Fachmedien, die alle PubMed gelistet sind. Aber die sind weniger interessant. Ich habe zum Beispiel auf fitbook.de eine eigene Rubrik, wo ich viele Tipps gebe. Im Internet, glaube ich, einer der größten Fitnessblogs. Ich habe einen eigenen YouTube-Channel, der Fitnessprofessor.
Verlinken
kann man mich
wir.
Gerne. Danke. Bin aber auch auf Instagram und Facebook als Fitnessprofessor zu finden. Und aber auch vielleicht für gerade diejenigen, die jetzt das Thema Hypertrophie mehr interessiert, gerade wirklich mit meinen lieben Kollegen Dr. Gawanda, Dr. Isenmann und Havas ein Buch zum Thema Hypertrophietraining geschrieben. Und ich glaube, damit ist uns ein Standardwerk gelungen, was es so in Deutschland noch nicht gibt. Und da sind wir ganz, ganz stolz drauf.
Ja, Glückwunsch auch nochmal zur Publikation eures Buches. Ab wann ist das erhältlich?
Dankeschön. Ab dem 17. Mai. Mhm. Also es ist quasi auf dem Markt und wird auch schon sehr gut angenommen. Viele Studenten und ehemalige Studenten von mir haben mir schon geschrieben, dass sie es super gut finden, weil wir da so viel zusammengefasst haben, was es so einfach nicht gibt bisher. Und da sind wir ganz happy drüber.
Top, das ist schön. Ja, dann bedanke ich mich auch nochmal herzlich für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ich hoffe, ihr da draußen konntet auch etwas aus der Folge mitnehmen. Und wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung beim Streamingdienst eures Vertrauens freuen. Haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal und keep on running.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.